Jetzt, ich wollte euch einfach hineinnehmen in ein Zeugnis, das in Amerika passiert ist, während Christina und ich dort drüben waren bei meinen Kindern, Großkindern. Es war eine gute Zeit, aber etwas ganz Spezielles ist dort passiert. Und ihr wisst, kurz vor meiner Uganda-Reise ist bei mir im Tennisunterricht ist ein Mann auf dem Platz tot umgefallen, hatte eine Herzattacke. Ich habe ihn in die Arme genommen und er ist eigentlich in meinen Armen ist er gestorben. Ich habe zu Jesus geschrien, er soll ihn auferwecken und er kam nicht mehr, hatte seinen letzten Hauch gegeben. Und als wir jetzt, Christine und ich, in Amerika waren, an einem Sonntagnachmittag nach einem Gottesdienst haben wir uns entschlossen, kurz in den Shoppingcenter zu gehen, weil wir hatten dort, wo wir waren, keinen Internetanschluss. Und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt zu Barnes und Noble gehen, das ist so ein Buchladen, dort hat man gratis Zugang zu diesem Internet. Und als wir dazu gefahren sind, dann hat Christina gesagt, diese Idee gehabt, nein, wir gehen da nicht rein, das ist mir zu kalt, die Air Conditioning und dort, das geht nicht, wir bleiben draußen, wir versuchen das draußen, ob wir da auch ins Internet kommen. Da sitzen wir so vor dieser Wand, angeschlossen dort an Barnes & Noble und ich kam ins Internet rein. Das war das Erste, wunderbar. Das Zweite war, sie hat dann auch versucht, mit ihrem iPad reinzukommen, ja, Amen. Aber dann, jetzt kommt diese Geschichte. Dann sitzen wir da, dann waren eigentlich schon drei junge Burschen dort. Das war ein kleiner Pavillon, das war draußen eigentlich in der Hitze und die haben Lobpreis gemacht. Die haben Gott angebetet. So 17- bis 19-jährige Burschen mit Drums, mit Gitarre und der andere hat einfach gesungen. Und das hat uns so erfüllt. Da haben wir so angefangen mitzusingen und es war wow, ja, Anbetung mitten im Shoppingcenter. Und dann sitzen wir da und Viertelstunde später stupft mich Christine und sagt, Fred, jetzt musst du da drüber gehen zu beten. Ich habe den Mann gesehen, der ist aus der Bank gefallen auf den Boden. Und dann er wollte sich auf seine 8-jährige Tochter stützen und die ist weggelaufen und er fiel zum Boden. Und ich kam darüber und der Mann hatte eine massive Herzattacke. Also er war dort und er war eigentlich leblos. Er hatte nur noch seine Zunge rausgestreckt und dann sind Leute, noch ein anderer Mann ist zugekommen. Ich habe mich sofort über ihn gestürzt und habe gesagt, Jesus, nein, nicht noch einmal, das darf nicht passieren. Und dann habe ich mich mit allem, was ich in mir habe, angefangen zu beten. Die beiden, zwei Junge sind hinter mir gestanden. Der Dritte hat die Tochter betreut und dann kam noch ein Christ rüber und wir haben über den Mann gebetet. Also wir waren in kurzer Zeit etwa 5 Christen, inklusive Christina, die wir für diesen Mann eingestanden sind. Ein Taxichauffeur kommt dazu und er sagt, nein, nicht schon wieder. Joe hat wieder eine massive Herzattacke gehabt. Und dann hat er 911 angerufen, also den Rettungsdienst. Und es war eine riesen Aufregung. Und während 8 Minuten, wir haben ihm an die Halsschlagader gehalten und auch der Taxichauffeur, und der hat nur noch genickt, er gesehen, ist nicht mehr drin. Dann hat er, einmal hat er noch so gekickt mit dem Bein, aber das war eigentlich alles. Er war für unsere Sicht total leblos. Und so nach etwa 4-5 Minuten, ich habe mich so ausgegangen, ich habe so gezittert, ich habe dann nur noch angefangen, in Zungen zu beten für diesen Mann. Und ich wusste, die Jungmannschaft, die ist hinter mir, also es war grandios, da haben wir gebetet. Auch die 911, die kamen einfach nicht. Es war etwa 8 Minuten, da wir da lagen mit diesem leblosen Körper. Und auf einmal machte, mein Herz, ich kann den Arm nicht mehr heben. Und wir haben geschrien, Halleluja, er lebt. Versteht ihr das? Wir haben ausgeschrien, es war einfach, er lebt. Und dann ging es noch einmal, und da haben wir weiter gebetet. Dann kamen die 911, sie haben ihn dann auf diese Bahre gelebt. Und ich kann euch sagen, diese drei Jungen, die kamen dann zu mir, wir haben einander umarmt, gesegnet. Ich habe ihnen dann meine Visitenkarte gegeben und die haben gesagt, ob ich auch im Facebook sei. Ja, wir werden uns verbinden da. Und die wollten nicht mehr gehen. Dann sind sie noch einmal in diesen Pavillon zurückgegangen und haben einfach nochmals ein wunderbares Anbetungslied gespielt. Einfach, Jesus, du bist der Autor der Errettung, war das auf Deutsch gesagt. You're the author of salvation. Es war so schön, da habe ich das Video aufgenommen und der Mann wurde abtransportiert und für mich war es eigentlich dann erledigt. Die Jungen wollten nicht mehr weggehen. Wir haben gegenseitig gesegnet, haben sie mir gesagt, das war das erste Mal, dass sie Lobpreis gemacht haben in diesem Shopping Center. Also nein, Lobpreis überhaupt. Und sie wollten eben schon rübergehen auf die andere Seite, da haben sie sich entschieden, wir bleiben noch etwas länger. Also das war die Geschichte, dann sind sie weg, wir haben uns in diesem Facebook haben wir dann uns getroffen und miteinander kommuniziert und ich dachte, das ist das Ende dieser Geschichte von Joe. Und ich wusste auch nicht, ob ich da ins Spital anrufen kann, ob die mir Auskunft geben würden, was mit dem Joe passiert ist. Und am letzten Mittwoch bekomme ich diese Botschaft von diesem Joseph, von diesem 19-jährigen Jungen, der sagt, also ich übersetze das, Hallo Fred, danke vielmals für deine ermutigende Worte. Ich wollte dir einfach sagen, ich bin am Sonntag wieder zurück in diesen Shopping Center gegangen und ich habe den Joe gesehen. Es geht ihm sehr, sehr gut. Und er hat mir gesagt, ich solle dir danken, dass du für ihn gebetet hast. Das hat wirklich einen Unterschied gemacht in seinem Leben. Er hat mich auch gesagt, dass wenn ihr nicht da gewesen wärt, um für ihn zu beten, er wäre sicherlich nicht mehr hier. Es war wirklich ein absolutes Wunder. Ich werde weiterhin für dich und für die Christen in der Schweiz beten und hoffe, dass ich wieder von dir hören werde. Dein Bruder in Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Eine gewaltige Geschichte, speziell wie Gott diese Umstände führt. Versteht ihr? Durch das, was ich durchgegangen bin mit dem einen, der tot umgefallen ist und der andere, der wieder Leben in sich hineingebracht hat. Es soll eine Ermutigung sein für uns alle, dass wir für Leute in Schwierigkeiten beten und ihm vertrauen. Ich konnte den Mann nicht mehr aufrichten, aber es ist sein Leben, es ist der Geist des Herrn, der es getan hat. Und er tut dies nicht, um uns groß zu machen, sondern um sich selbst zu verherrlichen. Ich wollte es einfach sagen. Und jetzt übergebe ich meine lieben Frau. Und ich segne dich jetzt, Schatz, dass für diese Botschaft heute Morgen, ich segne dich mit dem, dass der Heilige Geist dich leitet, dich führt. Ich segne dich auch mit dieser Salbung des Heiligen Geistes, dass sie auf dir ruht. Und dass die Worte, die du redest zu uns heute Morgen, dass sie auf ein gutes Ackerfeld fallen, dass es multipliziert wird und dass es Frucht bringen wird im Leben von jedem Einzelnen von uns. Ich segne dich damit im Namen Jesus. Amen.
Vater, ich danke dir einfach für deinen Geist. Ich preise dich, weil du bist immer gut. Immer bist du gut. Es gibt keinen Moment, wo wir dir nicht vertrauen dürften. Und das ist unsere Zuversicht. Amen. Ich möchte eigentlich das, was ich sagen werde, mit einem Traum anfangen, den ich hatte, vom 31. Juli auf den 1. August. Und ich träume recht viel, nicht nur Pizza. Und ich denke, also Pizza ist eben ein Seelentraum, oder? Ich denke, das war kein Pizzatraum. Und deswegen möchte ich ihn teilen und daran einfach anschließen. Und zwar hat mich eine Tenniskollegin eingeladen, zu einer Frauenkonferenz in Island. Also erstens, die Tenniskollegin ist eine ganz liebe Frau. Sie ist Anglikanerin, geistlich mir eigentlich nicht so nahe. Sie ist irgendwo auf einer anderen Schiene. Und dann nach Island. Also Island ist ja da oben im hohen Norden, wo mal dieser Vulkan war. Und es, ich war auch schon dort. Es ist sehr schön, aber für mich zu kalt und zu weit und zu eisig. Und hat mich nicht angesprochen, ehrlich gesagt. Und ich habe so darüber nachgedacht, jetzt hat die mich eingeladen, da hochzugehen mit ihr. Und ich wollte eigentlich gar nicht gehen. Ich habe gesagt, nein, ich habe ja nicht mal Zeit, mich vorzubereiten, weil das Nächste war, wir fliegen morgen. Also, keine Vorbereitung. Und trotzdem hatte ich dieses Drängen zu gehen. Und da habe ich sie angerufen im Traum und habe gesagt, ich komme. Und als wir da aus dem Flugzeug stiegen in Island, war da eine große Menge Frauen. Und ich habe gespürt, dass die sehr hungrig waren. Sie waren nicht verhungert, aber sie waren hungrig nach geistlichem Essen. Und dann machte mir Sue so ein Zeichen, also diese Frau, die mich eingeladen hat, gesagt, im Fall, du leitest diese Konferenz. Ich, was? Oh, okay. Also, nächste Entscheidung. Ich fing an zu beten, öffentlich vor diesen Frauen und zu sprechen. Und ich habe meine eigene Stimme gehört im Traum. Und ich wusste, dass in diesem Moment mir der Heilige Geist alle Vollmacht gegeben hat. Und alles, ich hatte das Gefühl, alles, was Gott je in mich hineingelegt hatte, das floss aus mir raus. Und menschlich gesehen habe ich dann gedacht, ja, heute Abend fliege ich wieder nach Hause. Und abends sagte die Sue zu mir, es gibt keine Flüge mehr nach Europa heute. Ich habe keine warmen Kleider bei mir. Ich musste dann noch in einen Laden gehen, mir ein Pullover kaufen. Es war obermühsam, oder? Einen roten Pullover habe ich mir gekauft. Ich trage nie rot. Gut. Und wir flogen dann zurück am folgenden Tag. Und dann wachte ich auf. Und in der Verarbeitung dieses Traumes habe ich gespürt, Gott will mir einfach eine Botschaft sagen. Und er wollte mich darauf lüpfen. Also, und der erste Vers eigentlich aus der Bibel, der mir natürlich in den Sinn kam, war zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit. Wir kommen dann darauf zurück. Und dann habe ich das mal so stehen lassen. Und am folgenden Tag war dann der 2. August. Und Fred hat mir an diesem Morgen die tägliche Betrachtung, sage ich jetzt mal, vorgelesen von Oswald Chambers. Und es war so eine Bestätigung dieses Traumes. Und es hat mich wieder erinnert, jetzt musst du dich damit befassen. Und für ihn war es etwas ganz Praktisches an jenem Tag. Es hat zu unseren beiden Herzen sehr gesprochen. Und darin spricht der Autor einfach, Gott gibt uns nicht überwindendes Leben, aber er gibt uns Leben, indem wir überwinden. Also die Anstrengung gibt die Kraft oder die Entscheidung gibt die Kraft. Und sobald du die Anstrengung mutig auf dich nimmst, wirst du auch die nötige Kraft erhalten. Und das ist wieder ganz direkt bezogen auf diesen Traum, den ich hatte. Ich habe dann diese Entscheidung gemacht, ich gehe. Und die Kraft kam. Und er sagt dann weiter, überwinde deine Zaghaftigkeit, deine Zögerlichkeit und wage den Schritt. Dann wirst du von Baume des Lebens essen können. Und wirst Nahrung erhalten. Wenn du dich körperlich verausgabst, dann wirst du erschöpft. Aber wenn du dich geistlich verausgabst, dann bekommst du immer mehr Kraft. Also Gott gibt uns auch nicht die Kraft für morgen oder für die nächste Woche. Er gibt uns Kraft für diese Stunde. Die Anstrengung, die wir in diesem Moment machen, um etwas zu bewältigen. Und einfach ganz praktisch gesehen, nächste Woche, wenn ich denke, ich habe diesen Termin, das, das muss ich erledigen, da ist noch eine Konfrontation, da ist noch eine Aufgabe, da hat mein Chef sowieso oder was. Ich habe nicht mal die Kraft daran zu denken. Ich habe nur im Moment die Kraft zu sagen, danke Jesus, dass heute ein Tag ist und der Morgige, der wird sich selbst entscheiden. Durch ihn. Und das ist eine solche Ermutigung. Und wie gesagt, der Traum hat es mir irgendwie plastisch gemacht. Ein Ort, einen Umstand, der gar nicht auf meiner Linie lag. Und trotzdem, Gott hat mich gebraucht. Und er hat diese Menschen ernährt. Auf ungewöhnliche Weise. Weil wir eben nicht aus dem Natürlichen handeln, sondern aus dieser allumfassenden Fähigkeit, die in Gott ist und die er in uns gelegt hat, die wir abrufen dürfen. Und jetzt komme ich zurück zum 2. Timotheus. Und ihr dürft den gern aufschlagen. Ich werde da ein bisschen Vers für Vers durchgehen, weil das ist eben da, wo es heißt, zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit. Und das habe ich dann ein bisschen studiert. Und wenn ich das Wort studiere, dann studiere ich nicht einfach Verse, sondern ich lese gern den Zusammenhang. Ich lese, was hat dorthin geführt. Und es ist für mich einfach immer wieder eine Offenbarung zu sehen, wie ein Paulus seinen geistlichen Sohn oder sein geistliches Kind führt. Und wie er ihm Offenbarungen übermittelt. Und wir wissen aus historischen Quellen, dass zu diesem Zeitpunkt, als Paulus diesen Brief schrieb, war er in Rom in Gefangenschaft, in seiner zweiten Gefangenschaft. Und wir wissen auch aus historischen Quellen, dass er dann den Märtyrertod erlitt. Und aus diesem Licht heraus hat er an seinen geistlichen Sohn geschrieben. Und wenn wir jetzt eben im ersten Kapitel zum Beispiel, fange ich an mit dem Vers 6, also ich gehe nicht in jeden Vers hinein, einfach so punktuell möchte ich diesen Ablauf ein bisschen aufführen. Er sagt, ich schreibe dir diesen Brief, damit die Gnadengaben Gottes wieder in dir angefacht werden. Er macht ihm Mut. Und er sagt ja da diesen berühmten Vers, du hast nicht einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder eben der Ausgeglichenheit bekommen. Und im Vers 12 bekräftigt dann der Paulus, ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß es. Ich bin absolut überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut. Also das, was er in meinem Leben in mich hineingelegt hat. Diese Schätze, diese Offenbarung, das Wort, dieses Standhaftsein, dass er das bewahren kann bis zu jenem Tag. Und die Theologen sagen, ja, jener Tag, da ist der Tag des Gerichts gemeint. Aber wir können auch das so auffassen, dass jener Tag, wo wir das abholen müssen, wo wir das ausschütten müssen, was er in uns gelegt hat, dass Gott mächtig ist, das in uns zu bewahren. Das, was Gott in uns hineingelegt hat, das, was wir aufnehmen, dass er das bewahrt und dass es uns nicht weggestohlen werden kann. Also sagt er dann weiter zu Timotheus, das ist dann der Vers 14, dieses edle, dir anvertraute Gut, bewahre durch den Heiligen Geist. Auch eben, wenn du in Umständen bist, wo es jetzt nicht angenehm ist, wo der Wind gegen dich bläst, bewahre es. Bewahre es in dir. Und dann Kapitel 2,2 sagt der Paulus, und eben das, was du von mir gehört hast, und wir haben das nicht im stillen Kämmerlein miteinander ausgetauscht. Er sagt, vor vielen Zeugen hast du von mir gehört. Das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, es andere zu lehren. Und da ist doch ein Vaterherz, das seinem Sohn zuspricht. Das, was du von mir gehört hast, vor so vielen Zeugen, das vertraue anderen an, die fähig sein werden. Er sagt nicht, die schon fähig sind, die fähig sein werden, andere zu lehren. Also er ermutigt Timotheus weiterzugeben, das, was er schon bekommen hat, es nicht für sich zu behalten. Und die Konsequenz leider ist eben dann auch im Vers 9 und 10, auch wenn wir leiden. Und wir wissen, dass Paulus gelitten hat. Er war eben in Gefangenschaft. Wir wissen, dass er ausgepeitscht, gesteinigt wurde, verfolgt, ausgelacht, ausgeschoben. Auch wenn wir leiden, das Wort Gottes in uns ist nicht in Ketten. Er war in Ketten, aber das Wort Gottes ist nicht in Ketten. Darum ertrage ich alles standhaft. Und wenn wir immer wieder diese Botschaft hören aus Paulus heraus, ist dieses Standhaftsein, dieses Ausharren, dieses nicht mehr anders können als ausharren. Um der Erwählten willen. Er erwählt sie nicht, es ist Gott, der sie erwählt. Aber er weiß, um deren Willen bleibe ich standhaft, harre ich. Damit sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist. Wenn wir geduldig ausharren, sagt er weiter, so werden wir mit ihm mitherrschen. Paulus hatte diese Vision weit voraus. Nicht aus der Gefängniszelle, nicht aus diesem Gefühl, gekettet zu sein, sondern weil er wusste, weil ich ausharre, werde ich mitherrschen mit Jesus, weil er kannte die Treue von Jesus Christus. Er hat sie an sich erfahren. Und er hat sie festgehalten in sich. Und das hat er Timotheus weitergegeben. Und dann gibt er ihm praktische Anleitungen. Vers 14 ist das. Aber man soll nicht um Worte streiten. Bringe dies ernstlich vor den Herrn. Auch wenn ich hier etwas sage, das für euch vielleicht Hafenkäs ist. Bring es ernstlich vor den Herrn, dass ihr nicht darüber streitet. Es bringt's nicht. Er sagt, es ist zu nichts Nütze, es bringt nur Verwirrung. Teile das Wort der Wahrheit, das ist das Wort von Jeschua, von Jesus. Halte dich fern von unheiligen, unschönen, nichtsnutzigen Schwätzereien. Sie fördern nur Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst sich um wie ein Krebsgeschwür. Aber das ist das Bild, das er vermittelt. Es ist fürchterlich. Es ist unheilbar, wenn du da drin verstrickt bist. Halte dich ferne. Und Paulus wusste, von was er sprach. Und dann wieder Vers 19. Wir haben es auch gehört heute. Der feste Grund Gottes, das von Gott gelegte Fundament, der Eckstein, das ist Jesus Christus. bleibt bestehen. Und er trägt dieses Siegel. Ein Siegel ist ein äußerliches Zeichen, dass das nicht verändert werden kann. Und er sagt, das Siegel ist, dass der Herr dich kennt. Der Herr kennt die Seinen. Er kennt dein Herz. Er kennt deine Beweggründe. Und die, die seinen Namen kennen, sollen sich vom Bösen wegwenden. Er kennt, wie du umgehst mit dem Bösen. Er weiß es. Das ist das Siegel, das der Heilige Geist in uns festgemacht hat, dass Jesus Christus in uns dieser Eckstein ist. Vers 23 kommt er nochmals darauf zurück, weil er diese Leute kannte. Törichte, unverständige Streitfragen, weise zurück. Sei aber milde gegen jedermann. Milde, Geduld. Mann, das ist, was wir oft nur lernen in schwierigen Zeiten. Galvo, Rick hat mir das bestätigt am Telefon vor ein paar Tagen. Sei fähig zu lehren. Sei fähig, weiterzugeben, was du in dir hast, was du gelernt hast. Das ist ein anderes Attribut. Wir sind fähig dazu. Er hat uns fähig gemacht. Noch einmal, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Sie machen es gar nicht mir, sie machen es dem, der in mir ist. Und er hat es schon ertragen. Das ist das Bild. Weise mit Sanftmut die Widerspenstigen zurecht. Sanftmut, Milde, dass sie dann doch noch zur Buße kommen durch Gott. Ich lasse das einfach so da stehen. Im Kapitel 3 spricht Paulus auch wieder mit einer weiten Vision. Weil wir denken und wir glauben und wir spüren es, dass wir in diesen Tagen sind. Er sagt, es gibt einen geistlichen Niedergang in den letzten Tagen. Er spricht über schlimme Zeiten, vollen Leides. Andere Übersetzungen sagen gräuliche Zeiten. Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig und lieblos. Die Liste geht noch 2 Verse weiter. Und dabei haben diese Leute noch den Schein von Gottesfurcht. Aber sie verleugnen die Kraft dieser Gottesfurcht. Auch solche, die immer zu lernen. Immerzu sind sie da zum Studieren, zum immer alles besser wissen und schlussendlich kommen sie nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Sie kommen nie zu diesem Grundstein, zu diesem Eckstein, zu Jeshua, zu Jesus in uns. Aber dann spricht er wieder ganz direkt zu seinem Sohn. Vers 10. Du aber, Timotheus, heißt übrigens Gottesfurcht, der Name Timotheus. Du bist mir nachgefolgt in der Lehre, das, was du von mir gehört hast, in der Lebensführung, so wie ich meinen Alltag gestaltet habe, bist du mir nachgefolgt, in meinem Vorsatz, in meinen Zielen, in dem, was ich mir vorgenommen habe, bist du mir nachgefolgt. Im Glauben, in der Geduld und in der Liebe. Er meint Agape-Liebe hier. Und im standhaften Ausharren. Freunde, wir gehen manchmal durch Episoden im Leben, wo wir nicht verstehen, wieso wir ausharren müssen. Aber wenn ihr in einer Zeit seid, wo ihr ausharren müsst, wo ihr standhaft bleiben müsst, in dem, was euch Gott hineingelegt hat, dann ist es dieses Wort. Und wir wissen ja, Timotheus, der hatte eine gläubige Mutter, die Eunice, und eine gläubige Großmutter, die Lois oder Lois. Und sein Vater war ein Jude. Und es heißt nie, dass sein Vater ein gläubiger Jude war. Es heißt explizit, dass seine Mutter und seine Großmutter gläubig waren. Und ich habe mir das so überlegt, da gab es Familienauseinandersetzungen. Der Jude ging in die Synagoge und die Lois und die Eunice, die durften zum gewissen Zeit nicht mehr in die Synagoge, weil sie eben Jeschua bekennt haben. Und Timotheus ist da hineingeboren. Da hat ihn Paulus, sein geistlicher Vater, dann eben das gelehrt, dieses standhafte Ausharren. Glaube oder bleibe in dem, Vers 14 ist das, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Paulus spricht hier mit so einer Selbstsicherheit über das, was er dem Timotheus vermacht hat. Er hat keine Zweifel, dass er einmal einen Fehler machte oder nicht gut reagierte. Es geht nicht um das. Er hat ihm die Substanz von Jesus Christus vermittelt. Und deswegen bleibe in diesem Heiligen Geist, in diesem Blutsbund, auch durch die Beschneidung deines Herzens. Irgendwo sagt eine historische Quelle auch, dass sie glauben, dass sogar Paulus den Timotheus physisch beschnitten hat. Fragt mich nicht, wie das ging oder wann oder wie alt er war, das weiß ich nicht. Und wieso er nicht beschnitten war, vielleicht hat seine Mutter das nicht gewollt, das weiß ich nicht. Aber nur zum Sagen, er war ihm Vater. Vers 16. Alle Schrift, das heißt vom Genesis bis zum letzten Propheten, weil das war die Schrift, die sie kannten. Das Neue Testament ist erst viel später zusammengesetzt worden, unter anderem aus diesem Brief. Aber er sagt, alle Schrift, alles, was aufgeschrieben ist, das ist von Gott eingegeben, das ist von Gott eingehaucht. Und das ist dir nützlich, damit du lehren kannst, damit du überführen kannst, damit du zurechtweisen kannst und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alles ist nützlich, was Gott aufgeschrieben hat. Damit, Vers 17, ein Mensch komplett vollständig vorbereitet sei oder zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und das ist wieder meine Referenz zu meinem Traum. Ich habe meine Stimme gehört, die mit voller Macht gepredigt hat. Und ich war nicht vorbereitet. Weiß nicht, Isländisch habe ich wahrscheinlich nicht gepredigt, aber vielleicht Englisch oder so, ja, dort oben. Jedenfalls, es ist angekommen. Vorbereitet durch das, was Gott in uns gelegt hat. Durch dieses Wort. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 4. Das war die Einführung. Wo Paulus sagt, und er sagt es mit Ehrfurcht, trete ich vor das Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Und ich bezeuge das ernsthaft. Also er sagt nicht einfach, ja und ich sage dir, du sollst. Er sagt, ich sage das vor dem Angesicht meines Gottes, vor Jesus Christus und seinem Erscheinen, das heißt seinem Leben auf der Welt, seinem Tode und seiner Auferstehung, seinem Sühnopfer für uns. Vor diesen Tatsachen, vor diesem Gott sage ich dir und ich bezeuge es ernstlich. Verkündige das Wort. Vers 2. Tritt dafür ein. Was heißt tritt dafür ein? Das heißt, ich stelle mich vor meinen Gott und ich trete in den Riss und ich sage die Wahrheit. Ich stehe für meinen Gott, der in mir lebt. Nicht einmal weniger und einmal mehr. Er lebt in mir. Er ist mein Leben. Ich trete dafür ein. Mit allem, was ich habe. Ich bin ein Krieger. Das hat er nicht gesagt, aber ich sage. Ihn. Kriegerin. Es sei gelegen oder ungelegen. Das heißt, alle Zeit bereit, ob die Gelegenheit günstig ist oder nicht, ob das Wort willkommen ist oder nicht. In or out of season. Im Griechischen heißt das Eukaros und Akairos. Atypisch, aus der Zeit oder in der Zeit. Aber es heißt Kairos, meine Freunde. Es heißt gottgegebene Zeit. Ob das innen oder draußen ist, ist egal. Es ist gottgegebene Kairos-Zeit. Dass wir immer für ihn eintreten. Und es ist dieser entscheidende Moment. Es ist nicht Kronos. Es ist nicht der Ablauf zur Zeit. Heute ist 2 Uhr, also ist nichts dran. Nein, es ist Kairos, es ist immer dran. Eukairos, Akairos, in Kairos, außer Kairos. Es ist Kairos. Und ich sage euch, es nur in Klammer, die Griechen, die haben sich einen Gott gemacht aus diesem Kairos. Es gab einen Gott, der hieß Kairos. Es war ihnen so wichtig, dieser entscheidende Moment. Und wisst ihr was? Dieser Kairos hatte eine Glatze. Immer noch in Klammern. Wir sagen doch, ich packe die Gelegenheit beim Schopf. Das kommt von diesem griechischen Denken. Die sagen, wenn der Kairos vor dir steht, dieser entscheidende Moment, pack ihn an den Haaren, weil wenn der sich wegdreht, hat er eine Glatze und du packst ihn nicht mehr. Also, wenn ihr das nächste Mal die Gelegenheit beim Schopf packt, wisst ihr, es ist jetzt die Kairos-Zeit, weil wenn der vorbeigeht, hat es nichts mehr zum Packen. So ist es. Fred und ich gingen zum Fuscht, haben einen Tümpler gesehen, 1000 Franken runtergeschrieben, haben diesen Tümpler gepackt. Es war der letzte. Und jetzt haben wir einen neuen Tümpler zu einem billigeren Preis. Der alte ist nämlich verbrannt. Also alles ein bisschen bildlich, ja. Amen. Klammer geschlossen. Er sagt, überführe. Das heißt, du darfst die Fehler anzeigen in deiner Milde, in deiner Geduld. Tadle, ermahne, ermutige, oh, nochmals, mit aller Langmut, mit großer Geduld, mit Lehre oder Belehrung. sagt er ihm, zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit. Denn es wird eine Zeit. Was denkt ihr, was das Wort ist? Kairos. Es wird eine Zeit, Kairos, eine von Gott bestimmte Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sie werden sich selbst nach ihren eigenen Lüsten viele Lehrer beschaffen. Was denkt ihr, wenn der Dalai Lama nach Zürich oder weiß ich wohin geht? Tausende gehen hin, um ihn zu hören. Wisst ihr was? Weil er sanftmütig spricht, weil er geduldig seine Theorien und seine Philosophien und seine Götzen anbringt. Er sagt dann, um sich die Ohren kitzeln zu lassen, mit etwas Angenehmes und Befriedigendes, mit dem, was die hören wollen. Kitzelt mal die Ohren. Man könnte dabei einschlafen. Es ist so angenehm und so. Und er braucht dieses Bild. Die Leute wollen nicht die Wahrheit hören. Sie wollen nicht diesen Tod und diese Auferstehung, dieses Kreuz hören. Sie wollen nicht Blut hören. Sie wollen nur hören, was ihnen in den Ohren kitzelt. Und Freunde, wir stehen in dieser Zeit. Wir haben keinen Zweifel darüber. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit, von Jeschua, abwenden und sich Legenden und Fabeln hinwenden oder zuwenden. Das ist die Konsequenz. Sie hören auf die falschen Lehrer. Sie werden sich Lehrer anhäufen, heißt es da, glaube ich, noch irgendwie. Anhäufen, Lehrer! Weil die Leute wollen belehrt werden. Und wir stehen, dass wir die Wahrheit lehren. Darauf stehen wir. Im Vers 6 sagt er sich dann, oder sagt er zu seinem Sohn, ich werde schon geopfert. Es ist Zeit für meinen Aufbruch. Es ist nahe. Beeile, dass du bald zu mir kommen kannst. Wie gesagt, Paulus war das zweite Mal in Gefangenschaft in Rom und er wurde als Märtyrer geopfert. Timotheus wurde später zum ersten Bischof von Ephesus und auch er starb einen Märtyrertod. Wenn wir manchmal die Timotheusbriefe lesen, denken wir, ja, das ist so ein Anfänger. Der lernt jetzt gerade laufen mit Jesus. Aber Freunde, der hat sich einverleibt, was sein Vater ihm gesagt hat, was sein Lehrer ihm gesagt hat, was seine Mutter, seine Großmutter gelebt haben. Er hat sich das zu Herzen genommen und er musste auch den Märtyrertod sterben. Weil er groß geworden ist in seiner Autorität. Er wurde Bischof über viele Gemeinden. Und das ist etwas, wo wir festhalten dürfen. Wir sind stark im Geist. Wir sind groß im Geist, wenn dieser Eckstein in uns den Grund behält. Wenn wir darauf stehen und für dieses Wort einstehen. Und ich möchte zum Schluss nicht mehr aus Timotheus, aber aus Hebräer 12,1 lesen. Viele sagen, das war auch Paulus, und der ihn geschrieben hat, das wissen wir nicht genau, ist auch egal. Wir wissen, es ist eingegeben vom Heiligen Geist. Da wir eben nun, das ist Hebräer 12,1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Und der Paulus und der Timotheus, die sind Teil dieser Zeugen. Er spricht da natürlich von Abraham, Isaac, Jakob und Josef. Aber der Paulus und der Timotheus, das sind auch diese Zeugen. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, Schwätzereien, hat er gesagt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. In diesem Ausharren, standhaft ausharren, standhaft ausharren. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude, und diese Freude, die spürt man aus Paulus heraus. Er wusste, er wird schon geopfert. Und er hat immer noch diese Freude vor Augen, die Jesus in ihn gelegt hat. Jesus hat das Kreuz erduldet und dabei die Schande für nichts geachtet und sich nachher zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Was hat Jesus uns versprochen? Ihr seid Miterben und ihr werdet zu meiner Rechten sitzen und mit mir mitregieren. Das, was der Schreiber hier über Jesus sagt, das dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Wir werden mit ihm mitherrschen, wenn wir Ausdauer haben, wenn wir standhaft bleiben. Und jetzt mache ich diesen Link, wo Silvia letzte Woche über diesen Blutbund, diesen Kreuzesbund gesprochen hat. Und ich bin absolut überzeugt, Paulus war sich dieses Bündnisses so sicher. So konnte er nur so von sich selbst reden. Und er hatte die totale Offenbarung über diesen Stand, den er hat als Sohn Gottes. Und er war um nichts zu schade. Und dies war und ist auch unsere Sicherheit, dass Jesus Christus diesen Bund mit uns geschnitten hat. Dieses Erbe in uns gelegt hat, das durch sein Wort bezeugt und bekräftigt wird. Uns ist es eine Ehre, diesen Bund zu halten, diesen Bund zu feiern, uns daran zu erinnern, dass alles, was wir tun und sagen, einen Grundstein hat. Eine Festung, die in uns gebaut ist, durch den Heiligen Geist und durch diesen Heiligen Geist bewahrt wird. Mögen wir nachher wirklich mit Ehrfurcht zu diesem Abendmahltisch gehen und einfach ganz stille für uns sagen, danke für diese Zeichen des Bundes. Danke, dass ich Vergebung bekomme, wo meine Sünden auf dem tiefsten Grunde des Meeres liegen und wo Gott sich nicht mehr daran erinnert, wenn ich Buße tue, um seines Bundes willen. Danke, dass ich Freude habe, die von innen nach außen kommt, weil er lebt. Und weil er sagte, tut dies zu meinem Gedächtnis. Amen. Ich möchte einfach euch bitten, dass wir jetzt eine Minute oder so still bleiben, das ein bisschen verdauen, dass wir auch einfach Gott ganz persönlich diesen Dank oder ein Bußgebet aussprechen dürfen.